Vielleicht kann ich da einen Punkt über den Antifaschismus anschließen. Wohin das Ganze geführt hat, ist ja bekannt. Der Hitler hat das Projekt nicht wahrmachen können, sondern der hat den Krieg verloren. Damit ist schon eines über die Übung, die man bei uns Vergangenheitsbewältigung nennt, klargelegt. Vergangenheitsbewältigung, Antifaschismus, das war nicht etwa ein Innehalten beim Arbeitsdienst, sich mal zu überlegen, was machen wir eigentlich, wollen wir das? Das war ganz schlicht das Ergebnis einer Kriegsniederlage, dass man überhaupt zu einer kritischen Befassung mit seiner eigenen staatlichen Verfasstheit gezwungen wurde, und zwar durch äußeren Druck. Die Kriegsgewinner haben das von Deutschland verlangt. Die hatten auf der einen Seite ein Angebot zu machen, das hieß, Deutschland wird nicht zu einer Wüste, sondern darf sich als Vorposten der NATO in die westliche Staatengemeinschaft eingemeinden. Aber das Angebot war ja auch mit einem bekannten Gebot verknüpft, nämlich diese Nation muss von jedem Hegemonieanspruch abschwören, und dafür stand Hitler mit seinem Weltmachtanspruch. Und also war dieses Verlangen, schwört von euren Weltmachtambitionen ab, in die Form gegossen, macht eine Demokratie, erteilt dem Faschismus eine nachhaltige Absage. Antifaschismus, das ist ja auch für sich genommen überhaupt kein Staatsprogramm. Was weiß man, wenn man sagt, dieser Staat ist antifaschistisch verfasst? Was weiß man jetzt über das Programm, das er macht? Wie viele Kilometer Autobahn baut er? Wie viele Kernkraftwerke macht er? Wie groß ist die Bundeswehrstärke? Wie hoch ist der Mehrwertsteuersatz? Antifaschismus, das ist überhaupt nicht die Festlegung auf ein tatsächliches materielles Staatsprogramm. Das taugt der Natur der Sache nach überhaupt bloß als ideologischer Begriff. Mit dem Anti, das nicht zu sein, steht eben nicht fest, was man dann positiv ist. Bis auf das eine eben. Es muss von der demokratischen Form der Herrschaft her demokratisch zugehen. Mit Parteienpluralismus statt Führerprinzip. Das haben die Deutschen gemacht. Den Gefallen haben sie den Amerikanern getan. Sie haben sich ab 1949 antifaschistisch, also demokratisch getauft. Und damit war der erste Pluspunkt dieses antifaschistischen Etiketts fertig. Alles das, was dieses demokratische Deutschland jetzt tat und was sich überhaupt nicht herleiten lässt aus Antifaschismus, ihre Kernkraftwerke wie ihre Berufsverbote, das war alles geadelt mit dem einen Begriff. Faschismus ist es nicht. Es ist Demokratie, also gut. Die haben sogar umgekehrt aus dieser Zweiteilung im Weltbild Demokratie gut, Faschismus böse, den Auftrag abgeleitet. Dass man dann natürlich allem, was gegen die Demokratie gerichtet ist, den Garaus machen muss, weil was gegen die Demokratie gerichtet ist, kann ja nur für das Böse, das Gegenstück, das Faschistische sein. Antifaschismus, das ist in Deutschland 30 Jahre lang Vermöbeln von linker Kritik gewesen. Kritik an der Demokratie, die nach dieser Denkungsart, Demokratie ist gut, die Antithese, das faschistische Böse dann, in jeder linken Kritik faschistische Gesinnung ausgemacht hat. Und da es von Haus aus gar keine war, hat man dafür den Kunstbegriff in die Welt gesetzt. Faschistoid, habe ich auch oft gehört. Du redest über irgendwas, der andere hört nur, das ist gegen die Demokratie. Jetzt sagt er nicht, worin du Unrecht hast, sondern er sagt, dann bist du ein Faschist, weiß aber, du trägst eine rote Fahne. Er lässt aber nicht von dem Vorwurf und macht Identität und Differenz in ein Wort und sagt, dann bist du eben faschistoid. Das ist die Verungenauerung des Begriffs, um ihn auch dort aufrechtzuerhalten, wo man eigentlich spürt, dass er deplatziert ist, wo aber die eigene Denkungsart verlangt, so hat man die Kritik abzuservieren. Und das war nicht bloß eine ideologische Auseinandersetzung. Mit solchen Argumenten haben sie die KPD verboten. So sind sie gegen linke Kritiker in den nächsten Jahrzehnten losgegangen. Antifaschismus, das war nicht bloß Demokratie also gut, sondern auf sie mit Gebrüll. Wer meckert, ist faschistoid, also kriegt er eins aufs Maul. alles das mit der Logik der Faschisten. Zum Beispiel zum KPD-Verbot. Bis zum Erbrechen hat man gegen diese Leute das Argument aufgewärmt, das führt wieder zu Weimarer Verhältnissen. So reden sie ja bis heute über ihre 5%-Klausel. Sollte meinen, ja, wenn es starke, linksgefärbte Splittergruppen gibt, die sich auch noch in den parlamentarischen Konkurrenzkampf einklinken, dabei womöglich Erfolge haben, dann wird das Land unregierbar. Da muss man welche fernhalten mit der 5%-Hürde. Man darf sie aber auch nicht groß werden lassen, weil Konkurrenz unter den Parteien, die an die Führung wollen, schwächt den Staat. Und da hat man ja in Weimar gesehen, dass das die Nation schädigt. Also wie heißt die Logik? Die Logik heißt, bevor die Schwäche des Staats den starken Ruf des Faschisten nach dem starken Staat in Aufwind bringt, machen wir den starken Staat lieber selber. Das ist die Logik. Wir graben dem Faschismus das Wasser ab, wenn wir sein Ziel selber machen. Starke, wehrhafte Demokratie. Die Logik gilt bis heute. Bei uns werden nicht bloß Ausländer abgeschoben, sondern bei uns wehrt man den Anfängen, wenn man die Asylanten heimschickt. Es klingt abstrus, hat in deren Denken eine Verbindung. Die sagen, ja, wenn es so viele Ausländer gibt, dann gibt es auch viele rechte Volksgenossen, die an den Ausländern rummeckern. Das entzweit das Volk, das gibt Stunk, das gefährdet den sozialen Frieden. Das zerrüttet die Nation, gibt Rechtskräften Auftrieb und am Ende sind sie wie damals bei Hitler an der Macht. Also, wir schieben die Ausländer ab und graben dem Faschismus das Wasser ab, indem wir sein Ziel selber realisieren. Ausländer raus. Also das ist die erste Lesart des deutschen Antifaschismus. Nach ihnen hieß es, 30 Jahre lang vermöbeln wir jeden Kritiker der Demokratie. Das Ding hat auch nach außen seine Funktion gehabt. Nach außen hin antifaschistisch zu agieren, das gibt wieder nicht irgendeinen Inhalt der Politik ab. Was folgt denn daraus? Nicht wie Hitler zu agieren. Folgt daraus die Hallstein-Doktrin. Nicht Anerkennung aller, die mit der DDR schmusen. Oder folgt daraus Wandel durch Annäherung. Nichts von alledem folgt aus Antifaschismus. Es ist eine staatliche Interpretation, mit der er seine Außenpolitik versehen hat. Und die hieß, antifaschistische Außenpolitik bedeutet, Deutschland will sich nie wieder einen Sonderweg zu Schulden kommen lassen wie Hitler. Und mit Sonderweg meinten die, das war der deutsche Alleingang, der auf territoriale Eroberung und Unterjochung aus war, Klammer auf, und nur unter uns daneben ging. Nie wieder einen deutschen Sonderweg. Das war die passende Ideologie, das Etikett für einen Bündnisimperialismus der Deutschen, mit dem sie darauf bestanden haben. Imperialismus, also andere Mächte drangsalieren, darf man nicht mehr so nennen, wenn die Tat gemeinschaftlich begangen wird, im Bündnis nämlich. Und das Blödeste ist, es gibt sogar Mächte, die ihnen das honoriert haben, die Sowjetunion zum Beispiel. Diesen quasi wirtschaftsfriedlichen, antifaschistischen deutschen Weg, nie wieder wie Hitler über sie mit einem Überfallkommando herzufallen, das haben die Sowjets denen honoriert und gesagt, Handel ist friedensstiftend, Raketen sind schlecht. Also das war die zweite Lesart. Antifaschismus hieß das deutsche imperialistische Auftreten im Bündnis, das andere Nationen zur Rechenschaft zieht, abhängig macht, ihnen Vorgaben macht. Das heißt nicht so. Das ist zu billigen. Das ist wie wenn Verbrechen keine sind, wenn man sie gemeinschaftlich begeht. Ja, organisierte Kriminalität. Ja, und dann gab es noch eine dritte Funktion dieses Antifaschismus, die die Zonis zu spüren gekriegt haben. Antifaschismus, das war in der Nachkriegspolitik des Deutschland bis jetzt auch dasselbe wie Antikommunismus. Rot gleich braun. Die Nation hat nämlich ein verzwicktes materielles Anliegen lösen und organisieren wollen, zu dem sie auch eine verzwickte Ideologie gebraucht hat. Das verzwickte materielle Anliegen bestand in Folgendem. Deutschland geht nie wieder einen Sonderweg. Das hieß, sie gehen in ein Bündnis namens NATO, schwören der tatsächlichen Hegemonie, auf die sie mal aus waren, praktisch ab. Sie sind beteiligt an einem Bündnis, das global über die Welt herrscht, aber Deutschland, das ja nie einen Sonderweg gehen will, hatte immer noch eine Sonderrechnung und die hieß, die DDR gehört uns. Wie ist es mit dieser Sonderoption der Deutschen? Die wollten sie auch noch unter das Bündnisdach bringen, dass mit der NATO-Herrschaft nie der deutsche Sonderweg heim mit der DDR ins Reich Schluss gemacht sei. Ja, wie drückt man das jetzt aus? Ohne dass man gleich sagt, auf geht's. Ausgedrückt haben sie es so, durch eine komplizierte Konstruktion. Sie haben gesagt, man muss, wenn man sich von Nazi-Deutschland distanziert, nie wieder Faschismus, zugleich die Kontinuität mit Deutschland betonen. Wie kann man das tun? Getan haben sie es mit ihrem Verfassungsgerichtsurteil, nachdem das Deutsche Reich in den Grenzen von 37 fortbesteht. Da haben sie auf die Kontinuität mit Hitler-Deutschland gepocht und gesagt, das Großdeutschland gibt es. Es ist widerrechtliche Enteignung, dass die DDR auf diesem Boden hockt. Andererseits, man wollte ja wegen dieser Kontinuität mit Nazi-Deutschland nicht den Vorwurf kriegen, selber Hitler zu sein. Also hat man sich moralisch von dem Vorwurf distanziert mit dem Hinweis, aber wir sind eine Demokratie. Das war der Kniff des Antifaschismus. Mit der Konstruktion, das Deutsche Reich existiert fort, DDR gehört uns. Sich darin unverdächtig als Nachfolger Hitlers zu machen, dass man sagt, weil wir ein anderes System, nämlich Demokratie haben, geht der Anspruch moralisch vollständig in Ordnung. Die DDR stand von da ab in der Schusslinie. Sie verweigert einer Demokratie einen legitimen Anspruch, nämlich auf die DDR. Ist ja unseres. Das Reich existiert fort. Also insofern ist sie schon mal durch ihre pure Existenz ein Feind von Demokratie und ihren Ansprüchen. Und dann guckt man auch noch hin in den Laden, haben die glatt keine Demokratie. Das ist ja der zweite Beweis dafür, dass die das Böse sind. Damit war die Theorie fertig. Rot ist dasselbe wie braun. Das ist zweimal ein Verstoß gegen Demokratie, die DDR. Sie verweigert einen Anspruch der Demokratie und sie etabliert auf ihrem Boden kein demokratisches Prozedere. Also war ab da klar, Stalin gleich Hitler, Honecker ist ein rot lackierter Faschist und die Wissenschaft hat sich redlich bemüht, für diese Abstrusität auch noch einen Namen zu finden, sodass man so einen Scheiß denken kann. Das hieß ab da, Totalitarismus gibt es in der Welt. Das ist, Faschismus ist dasselbe wie Sozialismus. Zweimal totalitär. Warum? Weil beide nicht Demokratie sind. Das ist die Vergewaltigung des Satzes. Sind zwei Größen einer Dritten gleich, sind sie auch untereinander gleich. Zu, sind zwei Größen einer Dritten nicht gleich, dann sind sie untereinander gleich. Faschismus und Sozialismus ist nicht Demokratie, also sind sie dasselbe. Damit kann man auch beweisen, dass das Rote Moorrüben und Notariatsgebühren dasselbe sind, weil nicht Musik.
Ich halte das erste Argument nicht ein. Du hast gesagt, dass Deutschland mit dem Argument, es ist demokratisch, sich damit erstmal per se reingewaschen hat für das Anliegen, die DDR einzusacken. Aber so sieht das doch kein Westalliierter. Also mir läuft das Argument nicht ein.
Doch, auch der Westalliierte sieht. Mach nochmal lauter dann deine Bemerkung.
Ich habe gesagt, die Leute das erste Argument nicht ein. Das erste Argument habe ich so verstanden, dass Leute gesagt hat, weil Deutschland demokratisch ist, muss es doch auch quasi sein legitimes Recht sein, die DDR wieder zurückzubekommen. Und das sehe ich erstmal von, wie ich erstmal überhaupt so wissen, andere westliche kapitalistische Staaten das als Argument gelten lassen.
Du wirst zwei verschiedene Fragen auf. Die eine ist, was wollen die Deutschen und wie stellen sich die anderen dazu? Ja, das ist die eine Frage. Ja, die Deutschen hatten damals auf dem Programmzettel ihre Staate stehen, das, was man Revanchismus nennt, Korrektur des Kriegsergebnisses und Eingemeindung der DDR. Man kann sich auch überlegen, dulden das die anderen Staaten? Sind die dafür oder nicht? Das wäre die Beurteilung der materiellen Ziele der Politik. Die ganz andere Frage ist, wie man das verkauft, in welchen Begriffen man so einen Wunsch vorträgt. Und über den habe ich jetzt geredet. Vorgetragen haben Sie es so, dass Sie einen Anspruch auf die DDR haben, weil Sie sich in Ihrer Rechtskonstruktion zum Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches gemacht haben. Das heißt, das Deutsche Reich besteht fort in den Grenzen von 37. Das hat gar nicht aufgehört zu existieren. Daraus folgt der Besitzanspruch auf diese DDR. Und dass das nicht zu verwechseln ist mit einer faschistischen Aggression, das haben Sie moralisch darüber glaubwürdig gemacht, dass Sie sich als den nachweislich demokratischen Teil Deutschlands profilieren konnten, weil ja Sie wirklich ein demokratisches Prozedere mit Parteienpluralismus und Wahlen etabliert hatten. Insofern ist die Terminologie, den Antifaschismus auch noch als Rechtfertigung für diese Sorte Antikommunismus zu bemühen, das ist die Ideologie, das ist die begriffliche Konstruktion, mit der Deutschland operiert hat, für ein materielles Anliegen, das sich erstmal ganz harmlos so buchstabiert hat. Die wollen die zweite verlorene Hälfte zurückhaben. Und ob und wie das geht, mit westlichen Verbündeten, die ja nicht so ohne weiteres den Großmachtanspruch Deutschlands teilen, zumindest nicht von Anfang an, das ist eine andere Frage. Vielleicht kommen daher deine Zweifel.
Von der sachlichen Seite her hat es natürlich Deutschland darüber geschafft, das war ein Kampf der deutschen Nation in der Diplomatie, in der Militärpolitik und so weiter. Von der sachlichen Seite her haben sie es geschafft, indem sie den Revanchismus eingereiht haben in überhaupt die westliche Frontstellung der NATO gegen den Warschauer Pakt. Naja, sie haben ihn eingereiht, aber bitte beides. Sie haben ihn eingereiht, aber sie haben den eingereiht. Das muss man bei den Deutschen immer dazu sagen. Die haben nie das gemacht, was dem Adenauer vorgeworfen worden ist, Kanzler der Alliierten. Die haben nicht NATO statt Revanchismus gemacht. Die haben sehr sorgfältig vom ersten Deutschlandvertrag bis zum NATO-Vertrag darauf geachtet, dass das Ding zwar eingereiht war, aber dass das da drin vorkam in der westlichen Frontstellung. Und insofern war die Staatsräson, also das, was haben Sie jetzt dazu noch gesagt, etwas sehr Passendes. Es hatte diese Seite der auch öffentlichen, auch in der Sprachregelung vollzogenen Verbeugung vor den Westalliierten, die ja ihren eigenen Kriegssieg gegen Hitler mit sie kämpfen die Demokratie und die Menschenrechte und so weiter durch, begründet haben. Es war eine Verbeugung vor der Ideologie von deren Imperialismus. Und mit der Verbeugung wollte man sich was einkaufen. Dass nämlich damit der nie im Leben aus Demokratie herauszuholende Anspruch, wir sind Rechtsnachfolger des Reichs, und es ist ja recht, dass das damit abgesegnet ist. Sie haben es abgesegnet gekriegt. Nie unumstritten, bis hin zur Wiedervereinigung nicht unumstritten, aber es war diese Doppelmethode in der Sache und auch in der diplomatischen, nach außen hin, Sprachregelung. War ja nicht unumstritten, man weiß ja den Mitterrand seine Späße, ne? Und Margaret Thatcher, wie die zur Wiedervereinigung gestanden haben.
Es war ja auch eigentlich die Wiedervereinigung ein bisschen anders gedacht. Also in dem Sinne, dass man quasi dieses Zugeständnis, dass der deutsche Revanchismus im Rahmen der NATO seine Ziele verfolgen darf, da war ja eigentlich ein ziemlicher Preis dran gesetzt, dass man den nicht in dem Sinne bezahlen musste, das hat ja wohl eigentlich keiner geglaubt. Also dass ein System freiwillig kapituliert und dass nicht die Wiedervereinigung stattfindet, dass der Frontstaat also auch als praktisches Betätigungsfeld eines Krieges seine Wiedervereinigung erzielt. Das ist ja eigentlich ungefähr das Szenario, von dem die damals doch wohl ausgegangen sind. So habe ich mir das jedenfalls mal übersetzt.
Wer?
Die Alliierten.
Ja, und unsere?
Die haben das als Preis für den Wiedergewinn ihrer nationalen Größe in Kauf genommen. Die Debatte haben sie ja nochmal richtig schön aufgemacht vorher im Rahmen dieser Pershings. Wo ja die Friedensgegner damals gesagt hatten, und da war ja an dem Argument ein bisschen was dran, Deutschland darf kein Schlachtfeld erwerben. Und die haben gesagt, dieses Risiko muss eine Nation, die wieder groß werden will, in Kauf nehmen. Sonst kann sie diese nationale Größe nicht wiedererlangen. Und das Kalkül hat geklappt. Und da haben die Engländer... Und
also sie haben es auch riskiert, deswegen habe ich nachgefragt. Die Unseren haben es doch riskiert, dass das der Preis ist.
Ja.
Und diese lieben antifaschistischen Deutschen, da das Volk, gell, so meine Elterngeneration, denen war total klar, dass sie in den 50er Jahren schon wieder Vorräte anlegen müssen. Das waren meine antifaschistischen Erzieher. Die haben Aktion Eichhörnchen gemacht.
Nochmal zu dir, ich habe jetzt eurem Dialog nicht zuhören können, weil ich gerade draußen war. In Bezug auf andere Nationen habe ich noch diese Nachfrage im Ohr. Kann denn da diese merkwürdige antifaschistische Konstruktion, mit der Deutschland materielle Ansprüche anmeldet, glaubwürdig sein? Dazu sage ich einerseits natürlich nicht. Glaubwürdig ist diese Konstruktion und der damit verknüpfte materielle Anspruch in dem Maße, wie Deutschland dahinter seine Macht stellen kann und anderen damit klarstellt, ihr könnt nicht auskommen. So war auch der Streit vor der Wiedervereinigung. Das hat Jonas ja gerade noch angetippt. Es waren gar nicht alle Nationen damit einverstanden. Die Hinterlassenschaft von Mitterrand ist noch voll mit Gesprächsprotokollen, wie er dagegen holzt und so fort. Klar, das nicht. Was letztlich den anderen Staaten an Überzeugungskraft aus diesem Konstrukt entgegenstrahlt, das hängt von der Macht ab, die Deutschland dahinter steckt. Andererseits, das ist dennoch für jeden Staat, der mit Deutschland im Bündnis steckt, bereits eine Auskunft, dass sie diesen deutschen Weg, den sie im Auge haben, auf diese Weise vortragen. Denn tausendmal zu sagen, Antifaschismus, Schuld, Scham, Sühne und so fort, ist auf dem Feld des Theoretischen der von den anderen verlangte Beweis, dass Deutschland sich in die Unterordnung, die ihm abverlangt war, auch fügte, dass es also Gründe wusste, die von den auswärtigen Mächten verlangten Sprachregelungen zu übernehmen und nicht anzutreten wie Kinkel heute. Stellt euch mal vor, Deutschland 49 wäre mit einem Außenminister angetreten, der diesen Satz von Kinkel gesagt hätte. Auf die Frage, was wollt ihr auf der Welt, sagt ein Außenminister, ja, zweimal haben wir es vergeicht, dreimal ist Bremer recht. So kann man nicht auftreten. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, aber heute kann er. Warum? Das faschistische Verbrechen, in Anführungszeichen, das hat sich durch die zeitliche Distanz nicht verkleinert und vergrößert. Was sich vergrößert hat, ist die Macht dieser Nation. Deswegen fährt dieser Mann nach Washington und sagt auf dieses Goldhagen-Buch hin, eine Kollektivschuld gibt es nicht. Das hätten sie sich vor 20 Jahren nicht trauen können. Das war der Beweis, Deutschland ordnet sich unter, schwört von solchen Hegemonieversuchen, wie sie Hitler realisiert hat, ab.
Also insofern, das ist eine spannende Geschichte, insofern muss diese Bundesrepublik Deutschland einen Umschlag hingekriegt haben im Laufe ihrer Geschichte.
Von Quantität in Qualität.
Ja. Am Anfang war der Antifaschismus in der Diplomatie glaubwürdig, weil die Einordnung des deutschen Revanchismus ins NATO-Programm von der Mittellage her dieser Nation den anderen sehr glaubwürdig erschienen ist. Ja, was soll denn der Adenauer für seinen Grundgesetzparagrafen schon an Bataillonen aufbieten, außer er leiht sich die Macht der NATO? Um die hat er gerungen, um die hat er geworben mit dem Argument, wir sind doch jetzt alle Demokraten und verachten den Faschismus zutiefst. Das war sehr glaubwürdig. Es ist der Umkipper passiert in der Geschichte dieses antifaschistischen Wesens Bundesrepublik Deutschland. Bei der Wiedervereinigung, da war es die nationale Wucht der Bundesrepublik Deutschland und dessen, was die Bundesrepublik Deutschland für den Westen in Sachen Zerstörung des Ostblocks deutsch anrichten konnte, was die anderen gewogen gemacht hat, das durchgehen zu lassen. Dann ist noch einmal dieses Theater gewesen mit wegen der Demokratie. Nie mehr allein da. Damals bei der Wiedervereinigung hat der Genscher gleich und nur im Rahmen Europas dazu gesagt. Er wusste schon warum. Also da gibt es, du hast eine komplizierte Frage gestellt, weil du die beiden Sachen, was ist denn das Materielle an der Kalkulation und wie passt die Sprachregelung dazu? Mal so, mal so.
Ich weiß nicht. Also ich kann deine Erklärung nicht so ganz folgen, weil für mich also das Umkippen auch ökonomische Gründe hat und in der Verschärfung der Konkurrenz vor allem liegt und nicht in der Glaubwürdigkeit. Ich denke, dass die deutsche Außenpolitik noch nie besonders glaubwürdig war, dass auch allen klar war, dass die deutsche Rechte revanchistisch gestimmt war. Das war sie ja auch in der Weimarer Republik unter Stresemann schon. Also das ist auch eigentlich nichts Besonderes und das war auch den Alliierten klar, denke ich mal. Ich habe eine andere Kritik eigentlich an dem, was an deiner Analyse, die du erzählt hast, der würde ich eigentlich folgen, bloß am Begriff des Antifaschismus. Damit habe ich immer noch so meine Schwierigkeiten. Weil du hast vorhin selber gesagt, das wurde wissenschaftlich mit Totalitarismus begründet. Und so wie du das analysiert hast, ist es ja eigentlich auch eigentlich die Analyse des Totalitarismus, dann finde ich es völlig richtig. Dann sagst du aber, das ist im Prinzip Antifaschismus und dann hört es sich so an, als hätte die Bundesrepublik oder die Politiker, die sie vertreten, diesen Faschismus auch oder ihre Politik als antifaschistische verstanden und auch so betrieben. Und das glaube ich eben nicht. Also sie haben das ja auch fast nie so nach außen hin vertreten. Sie haben sich ja nie als Antifaschisten bezeichnet, sondern diejenigen, die sie als Antifaschisten bezeichnet haben, waren ja eher Linke oder die eben auch unter diesem Totalitarismus-Begriff subsumiert werden. Und wenn man jetzt diesen Begriff Antifaschismus und Totalitarismus gleichsetzt, dann ist das irgendwie auch jetzt, abgesehen von der Analyse, jetzt, wenn man die politischen Bewegungen betrifft, wertet das in gewisser Weise ja, die antifaschistischen Bewegungen ab, weil es irgendwie so tut, als sei das Antifaschismus, sei deutsche Außenpolitik, antifaschistische Bewegungen. Das ist ja, verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja, ich habe jetzt bei dir Folgendes rausgehört. Du hast bisher dem, was ich gesagt habe, entnommen, dass der Antifaschismus, den ich kritisiere, eine offizielle Doktrin der offiziellen Politik gewesen sei. So habe ich es auch gemeint. Und vermisst oder fühlst damit zu Unrecht kritisiert, dass, was du dir selber als Antifaschismus denkst, oder wie kritische Menschen, die es ja auch noch gegeben hat, außerhalb der Regierung, was die an Antifaschismus gepflegt haben, was die für Einwände hatten. Über die Differenz habe ich mich noch gar nicht geäußert. Ja, das stimmt. Das, was die in Bonn ihren regierungsamtlichen Antifaschismus genannt haben, das ist nicht einfach deckungsgleich mit dem, was die von dir offenbar jetzt gemeinten, bewegten Menschen ihren Antifaschismus getauft hatten. Nenne ich mal das erste den Antifaschismus von oben und das zweite den Antifaschismus von unten. Die Frage ist, ob das, was von unten gekommen ist, anders sicher war, aber deswegen auch besser war. Vielleicht machst du mal ein Angebot, was an denen besser war. Also mein erster Vorbehalt ist eigentlich mit...
Das ist eine andere Diskussion.
Ja, meine ich auch.
Also, gut.
Ich habe meinen ersten Vorbehalt übrigens... Entschuldigung, nur zur Einordnung. Du hast schon recht, ich habe über den offiziellen Antifaschismus dieser Republik geredet. Aber was den ersten Punkt angeht, kann ich den nahtlos übernehmen für den Antifaschismus von unten. Antifaschismus überhaupt für so etwas wie ein zu belobigendes Ziel zu halten, das begeht einen theoretischen Fehler, weil das etwas anderes nicht ist, enthält überhaupt kein Argument dafür, warum es deswegen gut ist. Es gibt vieles auf dieser Welt, das nicht Faschismus ist, aber dass es deswegen gut ist, das leuchtet vielen Menschen bei Demokratie immer so schlagartig ein. Aber was ist zum Beispiel mit Somalia? Da habe ich neulich gehört, aus so einem Land kann man nicht mal einen Asylantrag stellen. Weist das Gericht zurück mit dem Argument, da gibt es ja nicht mal einen Staat. Ja gut, also gibt keinen Staat. Faschismus ist das schon mal nicht. Aber gut, Demokratie, okay, ich unterschreibe das. Faschismus ist es nicht. Aber gut, das ist, wenn du schon die zweite Abteilung des Antifaschismus anführst, mein erster Kritikpunkt.